Vajra Sattva. Vortrag von Horst Gungel bei Meditation am Opermarkt. Guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde. Ich darf euch heute abwechslungsweise zu einer kleinen Reise nach Tibet und Nepal einladen. Denn heute kommen wir zu etwas, was typisch für das Vajrayana ist. Heute kommen wir in unserer Reihe über den Inspirationsbaum zu der obersten Figur. Diese Figur finden wir von allen drei Hauptrichtungen des Buddhismus nur im Vajrayana, also in der buddhistischen Richtung, die wir in etwa mit tibetischem Buddhismus umschreiben können. Und die Tatsache, dass sie ganz oben abgebildet ist, bedeutet, dass sie, zumindest im Vajrayana, als das höchste Wesen gilt. Der Name Vajrasattva bedeutet Vajrawesen. Und ein Vajra, ich habe in zahlreichen meiner Vorträge bereits darauf hingewiesen, ist das Diamantzepter oder der Donnerkeil, der absolutes Wissen und höchste Kraft im Universum bedeutet. Und wird Vajra einem anderen Wort vorangestellt, so bedeutet das so ungefähr super, Haupt, Ober, Mammut, gigantisch. Das Vajrayana ist also demnach das super, Haupt, Ober, Mammut, Gigantfahrzeug zur Erleuchtung. Und Vajrasattva dann eben das Superhaupt-Obermammut-Gigantwesen. Das gilt allerdings nur innerhalb des Vajrayana. Betrachten wir die Sache historisch. Im Buddhismus hat natürlich der Buddha eine ganz zentrale Stellung. Er ist Begründer der Lehre des Übungssystems, das zur Erleuchtung führt. Und so hat er im Theravada, der konservativen Richtung im Buddhismus, bis heute die zentrale Stellung inne. Im Laufe der Zeit hat man dann den Buddha gewissermaßen analysiert. Man hat zum Beispiel erkannt, dass Erleuchtung zwei gleichgewichtige Hauptaspekte hat, Weisheit und Mitgefühl. Das Mahayana, nach dem Theravada die zweite Hauptrichtung des Buddhismus, hat diese Aspekte dann personifiziert, Bodhisattvas, das heißt Erleuchtungswesen eingeführt, und bildnerisch dargestellt. Weisheit zum Beispiel durch Manjushri. Das ist die Figur, die dort an der Wand mit dem flammenden Schwert der Weisheit dargestellt ist. Und andererseits Mitgefühl zum Beispiel durch die grüne Tara, die andere der beiden großen Figuren, die ich dort hinten an die Wand gemalt habe. Eine andere Analyse ist die, den Buddha in fünf Aspekte aufzugliedern. Das ergibt dann das Mandala der fünf Buddhas, das wir dort oben an der Wand euch gegenüber in Kreisform dargestellt haben. Dabei steht der gelbe Ratnasambhava für freudiges Geben, der rote Amitabha für liebende Güte, der blaue Akshobhya für Unerschütterlichkeit, der grüne Amoghasiddhi für Evolution und Vairochana in der Mitte für Weisheit und Dharmakenntnis. Das sind also die Darstellungen des Mahayana. Damit haben wir jetzt den historischen Buddha gewissermaßen analysiert und in fünf Aspekte aufgespalten. Was aber passiert, wenn wir diese fünf Aspekte nun wieder synthetisieren, also zusammenfassen? Nun, wir erhalten wieder einen kompletten Buddha, aber einen, der von der historischen Dimension des Buddha Shakyamuni, der Person, die vor 2500 Jahren das gelehrt hat, was man heute Dharma nennt, losgelöst ist. Wir haben also gewissermaßen ein Symbol von Buddhaschaft, das zeitlos ist. Gewissermaßen den Urbuddha, den, wie man das nennt, Adi-Buddha. Vereinzelt erscheint die Figur des Adi-Buddha in den Schriften schon früher. Aber im 8. Jahrhundert wird sie dann richtig populär. Möglicherweise ist das eine Reaktion auf den Kontakt mit der monotheistischen Religion des Islam. Andererseits wurde er nirgendwo so sehr verehrt wie im Kathmandu-Tal, also in Nepal, was vielleicht daran liegt, dass er sich da mit dem Schöpfungsmythos des Volksglaubens verband. In verschiedenen buddhistischen Sekten gibt es allerdings verschiedene Figuren, welche die Aufgabe des Adi-Buddha wahrnehmen. Zum Beispiel in der japanischen Shingon-Sekte hat man die zentrale Figur dieses Mandalas der fünf Chinas zum Adi-Buddha gemacht, also Vairochana. Das ist der, über den ich letzte Woche sprach. Und im Vajrayana hat man die Figur eben mit dem Lieblingssuffix des Vajrayana, mit Vajra versehen. Und so verstand Vajrasattva als Symbol des Adi-Buddha. Das ist also der Grund, warum in unserem Inspirationsbaum über den fünf Chinas steht. Er ist gewissermaßen ihre Synthese. Und Vajrasattva hält in seiner rechten Hand als Zepter konsequenterweise den Vajra, der ja als das mächtigste und härteste Ding im ganzen Universum gilt. Damit verkörpert der Vajra auch das männliche Prinzip. Vollkommenheit kann natürlich nicht nur menschlich sein. Es wäre ja Chauvinismus. Deshalb braucht es einen Weiblichkeit symbolisierenden Kontrapunkt. Und das ist die Ganta, die Glocke, die er in der linken hält. Und wenn ich eben eher gesagt habe, dann ist das auch das natürlich nicht ganz korrekt, denn Vajrasattva symbolisiert die höchste Form von Non-Dualität. Er transzendiert also alle Gegensätze. Damit ist Vajrasattva so etwas wie eine androgyne Figur. Vajrasattva hält den Vajra vor sein Herz, was bedeutet, wir müssen alle unsere Verblendungen in Form von Hoffnungen, Erwartungen und Wünschen loslassen. Wir müssen sogar die Idee von Sangsara und Nirvana aufgeben. Dann wird alles vollkommen rein, so wie es eben ist. Zu manchen Buddha- und Bodhisattva-Figuren gibt es einen Mythos, die den Zugang zu ihnen erleichtern. Bei Vajrasattva ist es der Mythos von der Heimreise. Dieser alte Vajrasattva-Mythos hat das Grundmotiv von Helden und Heldinnen, die verschollen waren und später in ihre Heimat zurückfinden. Die Odyssee ist eine bekannte Ausprägung davon. Und in der Bibel fänden wir diesen Mythos als Gleichnis vom verlorenen Sohne wieder. Im Weißen Lotus Sutra, einem der bekanntesten Mahayana Sutras, zieht der Sohn eines Vaters in die Welt und verarmt, während sein Vater unendlich reich wird. Der Sohn trifft eines Tages wieder auf seinen Vater, erkennt ihn aber nicht. Der Vater erkennt aber seinen heruntergekommenen Sohn und bietet ihm eine Arbeitsstelle an. Er soll einen gigantisch großen Unrathaufen beseitigen. Je mehr er davon beseitigt, desto näher kommt er an seine inneren Werte und schließlich erkennt er seinen Vater und tritt dessen Erbe an. Die sehr schöne Geschichte, die ich jetzt nur so ganz rudimentär dargestellt habe, findet sich ausführlich auf unseren Internetseiten unter dem Titel »Die Heimreise«. Ich habe sie hier auch vor Jahren einmal vorgetragen. Die Geschichte verdeutlicht das, was gemeint ist, wenn manche Meister sagen, in deinem Inneren bist du schon erleuchtet. Ja, es stimmt, du musst nur erst die 1 Million Tonnen Unrat und Scheiße, die das verdecken, abtragen. Wie macht man das? Das Vajrayana bietet dazu die Praktiken der Mula-Yogas, das heißt Grundlagen-Yoga an. In der ersten Übung, jedenfalls nach Zählung der Nyingma-Schule, bei anderen tibetischen Richtungen ist es etwas anders, macht man Prostrationen. Man visualisiert eine große Zahl von Buddhas und Bodhisattvas und wirft sich dann vor ihnen zu Boden. Rezitiert dabei eine Formel und fasst ganz fest den Vorsatz, während dieser Prostration Erleuchtung zu erlangen. Das macht man zunächst 100.000 Mal. Dann kann man zur zweiten Übung übergehen, in der es um die Entfaltung von Bodhicitta geht, den festen Vorsatz zum Wohl aller Wesen Erleuchtung zu erlangen. Dabei ist ein bestimmter Vers zu wiederholen. Auch 100.000 Mal. Hat man diese vorbereitenden Übungen absolviert, dann kann man zum dritten Grundlagen-Yoga übergehen. Hierbei geht es um eine Meditationsübung, bei dem wiederholt Vajrasattva visualisiert und dabei sein 100-silbiges Mantra rezitiert wird. Selbstverständlich wieder 100.000 Mal. Und hierbei ist 100.000 nicht symbolisch gemeint, sondern wörtlich. Das ist sicher alles mühsam, aber im Vajrayana glaubt man, dass das die einzige Möglichkeit ist, in einem einzigen Leben zur Erleuchtung zu kommen. Für alle, die nicht an Wiedergeburt glauben, ist das also überhaupt die einzige Möglichkeit, jemals erleuchtet zu werden. Und sie ist wirklich in wenigen Jahrzehnten umzusetzen. Ich schildere die Praxis gerade einmal, damit ihr einen Eindruck davon bekommt, was ernsthaft Praktizierende im Vajrayana machen. Ganz wichtig zum Abtragen negativen Karmas ist im Vajrayana die Läuterungssadhana. Sie beginnt mit dem Eingeständnis von Fehlern, also dem Eingeständnis, dass wir der Läuterung bedürfen. Anschließend wird eine Visualisierung Vajrasattvas, die ziemlich viele Einzelheiten beinhaltet, über unserem Kopf aufgebaut. Unter anderem erscheint in Höhe von Vajrasattvas Herz ein weißer Lotus mit einer Mondscheibe, auf der in tiefblauer Farbe die heilige Keimsilbe Hung erscheint, die von einem weißen Buchstabenkreis gleichsam wie von einer Perlenkette umgeben ist. Während der Meditation sehen wir, wie sich ganz feine Tröpfchen auf diesem Mantrakranz bilden. Tröpfchen wie Tau aus Lichtnektar. Allmählich werden diese Tröpfchen schwerer, lösen sich, fallen herab. Sie fallen dabei durch Vajrasattva ungehindert hindurch und treffen sanft wie ein Kuss auf deinen Scheitel. Allmählich fallen die Tropfen schneller, gehen ineinander über und werden zu einem heilenden Strom, der aus Vajrasattvas Herz in deinen Körper und deinen Geist fließt. Dieser Lichtstrom beginnt, all unser ungutes Karma hinwegzuspülen, unsere Dummheit, unsere Selbstsucht. In tantrischen Kreisen wird diese Sadhana als sehr hilfreich angesehen. Der Unterschied zur christlichen Läuterung besteht, abgesehen von der Form, darin, dass wir uns nicht etwa als erbärmliche Sünder sehen, sondern als ursprünglich rein. Und diese ursprüngliche Reinheit können wir in der geschilderten Weise gewissermaßen durch ein spirituelles Reinigungsbad wiederherstellen. Aber glaubt bitte nicht, dass das auch ohne die vorbereitenden Mula-Yogas und in dieser abgekürzten Visualisierung, wie ich sie geschildert habe, funktioniert. Es ist in Wirklichkeit gewissermaßen die Kulmination dieser jahrzehntelangen Praxis. Und zum Schluss möchte ich euch noch das Vajrasattva-Mantra vorstellen. Es hat 100 Silben und geht so. Om Vajrasattva Samaya Manupalaya. In dieser ersten Zeile, das bedeutet Om Vajrasattva, bewahre das Bündnis. Mit dem Bündnis ist der Vertrag gemeint, der zwischen Vajrasattva und dir abgeschlossen wurde und der unter anderem die Hunderttausende von Vorübungen beinhaltet. Solltest du vertragsbrüchig werden, hat das schwerwiegende Folgen für dich. Vajrasattva Dvendabdhishta. Die zweite Zeile heißt, erscheine mir als Vajrasattva. Also, da ich meinen Vertragsteil erfüllt habe, ist es an Vajrasattva zu erscheinen. Drdomibava. Die nächste Zeile heißt, gib mir Stärke. Das spricht wohl für sich. Ganz ähnlich die drei folgenden Zeilen. Sutoshyomibava. Suposhyo me baba, anurakto me baba. Freue dich an mir, nähre mich, schenke mir deine leidenschaftliche Liebe. Vajrasattva ist also jetzt nicht mehr der ferne Beschützer. Die Beziehung ist offensichtlich sehr viel enger geworden. Es ist so eine Art spiritueller Erotik auf höherer Ebene. Und weiter geht das Mantra. Sava siddhi me precha, sava kama sucha me chitam shreya kurung. Verleih mir Siddhi bei allem, was ich tue. Mache meinen Geist in jeder Hinsicht ausgezeichnet. Mit diesen Zeilen öffnen wir uns völlig dem Einfluss des Adi Buddha. Die nächste Zahl ist die merkwürdigste vielleicht. Das bedeutet, nachdem wir uns Vajrasattva geöffnet haben, werden wir, wie er, völlig rein, was uns vor Freude in schallendes Gelächter ausbrechen lässt. Bhagavan Savatagada Vajramamemuncha. O Segensreicher, Vajrala Buddhas, lass mich nicht im Stich. Vajri Baba Mahasamyasattva Ahong Pat. Sei der Vajra-Träger, Wesen des großen Bündnisses. Und das etwas aggressive Pat am Ende wird in der tibetischen Tradition als effektive Maßnahme zur Verscheuchung von Dämonen angesehen. Soweit zu Vajrasattva, der viele Buddhisten, insbesondere im tantrischen Buddhismus, ganz besonders inspiriert. Ich gebe zu, mich hat diese Faszination bislang noch nicht so richtig ergriffen. Aber vielleicht kommt das ja noch. Man entwickelt sich ja weiter. Ich bewege mich momentan noch auf der Stufe des Kontaktes eine Ebene tiefer. Auf der Stufe des Kontaktes zu den fünf Chinas, den Siegern, den fünf Aspekten, die eine Annäherung an Buddhaschaft erlauben. Ich bin ja auch noch ein ziemlich lausiger Übender. Aber vielleicht gibt es ja Personen unter euch, die für diesen Zugang empfänglicher sind als ich bislang.